Frust und Anbetung. Ich habe mich mal gefragt, wann bin ich frustriert? Und ich kann sagen, ich bin frustriert, wenn Dinge anders laufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Meine Frau sagt manchmal zu mir, Jürgen, du hast so ganz genaue Vorstellungen, wie Dinge zu laufen haben. Okay, das stimmt. Ich tue mir echt manchmal schwer, es zu akzeptieren, wenn was anders ist, als ich das möchte. Das erzeugt bei mir Frust. Frust kommt ja in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen vor. Der Christoph hat uns gerade ein paar Beispiele gezeigt aus dem Alltag. Frust gibt's in der Gemeinde, Frust gibt's in der Arbeit, Frust gibt's in der Familie. Und man hat manchmal so Vorstellungen, man will, dass das so und so läuft und man merkt, das wird nicht. Und dann ist man frustriert und resigniert. Dinge laufen anders, als man sich das vorgestellt hat. Wenn wir in die Bibel reinschauen, da erleben wir sogar, wie Jesus selber Frust hat. Er hat in der Gegend von Chorazin, Bethsaida und Kapernaum viele Wunder getan. Aber es ist bei den Leuten nichts passiert. Er hat gehofft, dass sie umkehren aufgrund der Wunder. Jesus hat sich das anders vorgestellt. Und ich möchte mal den Text aus Matthäus 11, Vers 20 lesen. Wehruf über galiläische Städte. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren. Denn sie hatten nicht Buße getan. Weh dir Chorazin, weh dir Bethsaida. Wären in Tyros und Sidon die Taten geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyros und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis zur Hölle hinabfahren, denn wenn in Sodom die Taten geschehen werden, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Doch ich sage euch, es wird dem Land von Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Das sind ziemlich harte Worte. Jesus hat Frust. Frust, du hast Frust über andere, andere haben Frust über dich. Und was mich echt tröstet und beruhigt, Jesus kennt dieses Gefühl. Und ich glaube, ihr könnt gut nachvollziehen, wenn wir manchmal resigniert sind. Ein zutiefst menschliches Gefühl, das jeder von uns kennt. Jesus haut es da ziemlich raus und es kommt zu den sogenannten Weheruf über die drei galiläischen Städte. Es ist interessant, keine dieser drei Städte gibt es heute noch. Chorazin, Bethsaida und Kapernaum. In der Gegend war Jesus ein Stück weit daheim. Ich habe mal eine Landkarte mitgebracht. Ah ja, genau. Da ist es am See Genezareth schön zu sehen. Jesus war da in der Gegend ein Stück weit daheim. Und selbst die Jünger, Andreas, Philippus und Petrus, stammten aus dem Ort Bethsaida. Heute wird man sagen, der Ort hat bekannte Persönlichkeiten hervorgebracht. In Kapernaum hat Jesus gewirkt, er hat gepredigt, er war in der Synagoge. Außerdem ist es bekannt, dass die Schwiegermutter von Petrus in Kapernaum gewohnt hat. Und ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Also, genau, das ist die Überdachung von der vom Haus von der Schwiegermutter von Petrus. Da war ich vor 2 Jahren selber dort und da haben die Archäologen das ausgegraben. Und das ist die alte Synagoge von Kapernaum und die habe ich auch besichtigen können. Ich habe einen Freund, der vor einiger Zeit mit seiner Familie den sogenannten Jesus Trail von Nazareth nach Kapernaum gelaufen und es war sehr heiß und es war sehr warm und sie haben sich gedacht, oh, in Kapernaum, da gehen wir in die Eisdiele und da gönnen wir uns ein schönes Eis. Aber als sie in Kapernaum waren, waren sie bitter enttäuscht, weil in Kapernaum gibt's wirklich nicht mehr viel. Da gibt's ein paar archäologische Ausgrabungen, aber leider keine Eisdiele mehr. Tyros und Sidon, wie wir es in unserem Text gelesen haben, die gibt's tatsächlich noch im heutigen Libanon. Sie hatten wohl schon damals einen schlechten Ruf, weil sie als lasterhafte Küstenstädte bezeichnet wurden und schon in Hesekiel und Jesaja wurde von den Propheten gegen sie gedroht. Und Jesus scheut sich nicht, die Städte gegeneinander zu vergleichen. Man würde es ja verstehen, wenn in Tyros und Sidon die Leute nichts von Jesus hören wollten, aber Jesus sagt, die Leute würden eher umkehren als die Menschen in Galiläa. Jesus tat Wunder. Das, was sich heute der eine oder andere vielleicht wünschen würde, und es führt näher zur erwünschten Wirkung. Jesus hätte sich das anders vorgestellt. Und ich habe mir gedacht, warum glaubten die Leute von damals Jesus nicht? Vielleicht, weil ihn die religiösen Führer abgelehnt haben. Vielleicht haben sie ihm auch nicht geglaubt, weil sie schon alles wussten. Es ist alles so routiniert, man kennt schon alles. Man ist nicht mehr interessiert. Das Gefühl kennt man ja selber manchmal. Aber vielleicht glaubten sie ihm auch nicht, weil sie einfach zu überheblich waren. Und das ist mein erster Punkt. Überheblichkeit verhindert Umkehr. Und die Annahme ist am naheliegendsten, weil in Vers 23 Jesus sagt, und du, Kapernaum, meinst du, du werdest etwa bis zum Himmel erhöht werden, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Kapernaum meint, im Vorhof des Himmels zu sein, und Jesus sagt zu ihnen wütend, du wirst in den Hades hinabgestoßen werden. Und Hades kann man laut Elberfelder als Aufenthaltsort der Verstorbenen bezeichnen. Dieses Denken, wir haben's und die anderen nicht, ist ganz schön überheblich. Und Überheblichkeit verhindert den ehrlichen Blick auf mich selbst oder auf meine Gemeinde oder aufs eigene Volk. Und es verhindert das Erkennen der eigenen Sündhaftigkeit, was zu einem Ausbleiben von Buße führt. Und genau das moniert hier Jesus in Vers 20, weil sie nicht Buße getan haben. Was hat die Leute von Kapernaum so selbstsicher gemacht und was macht uns manchmal so selbstsicher? Wenn wir den Text weiterlesen, dann ändert sich was. Und ich umschreibe den Punkt, Jesus kommt in die Anbetung des Vaters. Und ich lese mal weiter. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus kommt weg vom Frust zur Anbetung des Vaters. Ob das eine bewusste Entscheidung war oder ob ein inneren Impuls gefolgt ist, das wissen wir nicht. Aber die Abfolge von Resignation hin zu Anbetung und Lob Gottes finden wir in der Bibel immer wieder. Mir ist da zum Beispiel Paulus und Silas eingefallen, weil sie plötzlich anfangen, im Gefängnis Lieder zu singen. Oder im Psalm 22 von David, der fängt so an, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und später heißt es ein paar Verse weiter, dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Als Jesus auf die Städte Kapernaum, Bethsaida und Chorazin schaut, da würde man heute sagen, da ist echt noch Luft nach oben. Aber wenn er auf seinen Vater im Himmel schaut, da ist vollendete Freude und Dank. Und dieser Blickwechsel hin zur Anbetung ist wichtig. Wenn wir nur auf das Negative schauen, dann werden wir selber immer negativer und stecken auch unsere Umwelt an. Das hat nichts damit zu tun, Schwierige zu beschönigen oder auch wegzuschauen oder einfach Dinge nicht mehr zu benennen, weil sie uns so Angst machen. Das macht übrigens Jesus bei den galiläischen Städten auch nicht. Aber er kriegt die Kurve. Wir haben ja viele Dinge selber auch nicht in der Hand, aber die Frage ist, kriegen wir immer wieder die Kurve zum dreieinigen Vater? Kriegen wir den Blickwechsel immer wieder hin? Jesus kommt in die Anbetung und er spricht in Vers 25, den lese ich nochmal, einen ganz neuen Ansatz an. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Herr. des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast des Unmündigen offenbart. Und der zweite Teil von dem Vers, da spürt man ein verändertes Denken von Jesus. Vor kurzem war ja Europameisterschaft in Deutschland. Und man glaubte nicht, wie viele hochgebildete, weise und verständige Fußballexperten im deutschen Wohnzimmer auf dem Sofa sitzen. Natürlich auch bei uns zu Hause. Und es ist einfach so schön, wenn man Dinge besser weiß oder wenn man als einziger deutsches Tor voraussagt. Oder wann die Einwechslung von Füllkrug jetzt wirklich sinnvoll ist. Eigentlich weiß man es viel besser als Nagelsmann. Das ist jetzt alles sehr lapidar. In unserem Text geht schon ernst dazu. Die Klugen und Hochgebildeten meinen es zu wissen. Ich glaube schon, dass es gut ist, wenn man sich bildet, wenn man was lernen will, wenn man einen guten Abschluss macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus was gegen Kluge und Gebildete hat. Bildung bringt der Gesellschaft voran. Das war damals auch schon so. Und damals, was geistliche Fragen betraf, waren die Gebildeten eben die Schriftgelehrten. Sie waren stolz drauf, dass sie in der Tora so gut auskannten und über Gott und seinen Willen so gut Bescheid wussten. Die Unmündigen oder auch mit unbeholfenen Kleinkindern übersetzt wissen, dass sie nichts oder nicht viel wissen. Sie sind lernbereit. Und solchen Menschen vertraut Jesus seine Botschaft an. Vertraut Jesus Evangelium an. Jesus verkehrt damit die damaligen und heutigen Regeln. Normal ist, dass die beste Botschaft einer Welt bei den besten Leuten einer Gesellschaft ankommt. Jesus macht es genau andersrum. Die beste Botschaft kommt bei denen an, die es letztendlich nicht drauf haben. So wollte es Gott haben und ich finde, das zeigt, wie das Herz Gottes schlägt. In Vers 26 steht, ja, Vater, denn so war es wohlgefällig. Das war revolutionäres Denken. Und wir wissen, es hat Jesus ganz viel gekostet, weil er sich mit der Obrigkeit seiner Zeit angelegt hat. Wenn wir weiterlesen im Text, ich nehme jetzt mal die Übersetzung von Roland Werner, da steht da, kein Mensch kann den Sohn wirklich verstehen oder begreifen, wer und was er ist. Das kann ganz allein der Vater. Kein Mensch kann Gott den Vater ganz begreifen oder erfassen, nur der Sohn. Und nur die Menschen, denen ich, der Sohn, die Decke von den Augen wegnehme, können genau wie ich den Vater erkennen. Und das ist mein nächster Punkt. Wer kennt den Vater und wer kennt den Sohn? Mir sind da zwei Impulse gekommen zu dem Vers. Hat mir Jesus den Vater gezeigt? Man könnte auch sagen, wie sehe ich Gott oder wie ist mein Gottesbild? Und der zweite Impuls, kenne ich Jesus? Bei uns heißt es dann auch manchmal, habe ich eine persönliche Beziehung zu ihm. Die Sache ist anscheinend nicht ganz so einfach. Wir haben schon so in manchen Büchern gelesen und manchen Predigen gehört, der Gottesbild entspricht eventuell nicht dem, wie Gott wirklich ist. Aber jetzt mal andersrum gefragt, wer von uns hat denn wirklich ein allumfassendes Gottesbild, das wirklich Gott entspricht? Durch unsere Persönlichkeit, durch unsere Prägung, durch vielleicht manch andere Dinge haben wir eine Vorstellung von Gott. Vielleicht von einem sehr strengen oder einem sehr liebevollen Gott. Vielleicht von einem nahbaren oder einem sehr unnahbaren Gott. Und so, wenn wir Gott sehen, so werden wir ihn auch in unser Leben einbeziehen. Und ob unser Gottesbild annähernd dem entspricht, wie Gott wirklich ist, hängt laut Text davon ab, ob ihn uns der Sohn gezeigt hat, ob er uns die Decke von den Augen genommen hat. Wir merken, der Weg zum Vater geht über den Sohn. Und durch sein Wirken oder das Wirken des Heiligen Geistes kann er unser Gottesbild klarer machen oder auch verändern. Die zweite Frage, kennen wir Jesus? Die Frage nach der persönlichen Beziehung zu Jesus beschäftigt mich schon seit Längerem. Was meinen wir mit persönlicher Beziehung zu Jesus? Also ich muss sagen, ich habe eine persönliche Beziehung zu meiner Frau oder zu einem Freund. Sitzt mir gegenüber, ich kann mit ihr reden. Sie redet mit mir, ich mit ihr und sie hört mir zu. Und ich wünsche mir manchmal auch so enge Beziehung zu Jesus. Aber ich muss sagen, manchmal bleibt mir Jesus so ein Stück weit verborgen im Alltag. Und ich wünschte es mir, wie es Hans-Peter Reuer mal ausgedrückt hat. Ich gehe manchmal ins Café und setze mich an den Tisch allein, nein, zu zweit, ich und Jesus. Bestelle dann zwei Kaffees, einen für mich und einen für Jesus. Die Bedienung ist etwas verwirrt, weil der Platz von Jesus leer bleibt, aber sein Kaffee ist da. Und so trinke ich mit Jesus eine Tasse Kaffee. Jesus so in den Alltag einbeziehen und ihn nahbar machen, eine tolle Sache. Was wäre es oft schön, so zu leben? Aber anscheinend weiß Jesus selbst, dass wir im Leben nicht so oft mit ihm Kaffee trinken gehen. Er weiß, dass das Leben manchmal nicht so läuft, sonst würde er nicht sagen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus sagt, wenn du mühselig und beladen bist, dann komm her, dann such die Begegnung mit mir. Heute würde man sagen, wenn du schlecht drauf bist, wenn da alles zu viel wird, dann komm her, dann such die Begegnung. Was es für den Einzelnen heißt, muss man vielleicht auch selber wissen, zu Jesus zu kommen. Könnte man vielleicht viele Ratschläge geben. Man könnte sagen, geh 10 Tage in die Schweizer Berge auf eine einsame Hütte, such die Begegnung mit Jesus. Aber vielleicht hältst du das auch nicht aus und fällst in ein tiefes Loch. Ich denke, da muss jeder so seinen Weg finden, wenn wir zu Jesus kommen. Und dann bin ich an dem Wort mühselig hängen geblieben. Da stecken ja die Worte Mühe und selig drin. Und ich interpretiere das mal auf meine Art und Weise. Man wird sozusagen von der Mühe selig. Irgendwie habe ich da jetzt Olympia an einen Marathonläufer denken müssen. Er müht sich 42 Kilometer ab, damit er so etwas wie Seligkeit verspürt. Seligkeit ist, den Lauf zu gewinnen oder vielleicht kriegt er ein paar Glückshormone ab, die ihn so ein bisschen selig machen. So mühen wir uns oft ab, um Seligkeit zu bekommen. So funktioniert irgendwie unser Leben. Aber das Problem ist, wir können müde davon werden. Und genau denen sagt Jesus, komm zu mir. Vor einiger Zeit haben wir tatsächlich eine Leitung von einem anderen Team gesagt zu mir, komm zu mir ins Team, da hast du den und den Vorteil. Wir sind ja immer so ein bisschen auf der Suche. Und wenn dann noch einer sagt, komm zu uns, in die Firma oder in die Gemeinde, da horch mal auf, da kann es besser sein. Das Neue hat immer einen gewissen Reiz, der verflacht dann einmal nach ein paar Monaten. Und wenn Jesus sagt, komm zu mir, dann ist es anders. Er weiß, dass wir manchmal platt sind, aber er sagt, ich will euch erquicken. Und Roland Werner übersetzt es mit, ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Das klingt so wie Urlaub machen. Erholung und Auftanken. Jetzt habe ich bloß den schweren Verdacht, dass damals die Leute in Galiläa noch nicht so wirklich Urlaub kannten. Vielleicht sind sie am Sonntagnachmittag mal im See Genezareth geschwommen. Genau, den habe ich mitgebracht. Das ist ein Bild von mir. Aber mehr war das wahrscheinlich nicht mit Urlaub machen in Galiläa damals. Jesus sagt, komm her. Und die Elberfelder übersetzt es, und ich werde euch Ruhe geben. Das ist so eine große Sehnsucht in mir und vielleicht in so manch anderen, Ruhe zu finden für die Seele. Und ich bin dann während der Vorbereitung auf das Lied von Eleonore, Fürstin von Reuss, gestoßen. Ich bin durch die Welt gegangen. Die ersten Verse dieses Liedes, die beschreiben dieses Abgearbeitetsein, dieses Suchen, was sie nicht finden. Und die letzten beiden Verse beschreiben dieses zur Ruhe kommen bei Jesus. Ein tiefer Wunsch, den uns nur Jesus erfüllen kann. Ich habe gedacht, das singen wir jetzt zwischendrin. Jesus beschreibt sich als sanftmütig und von Herzen demütig. Er beschreibt sich nicht als derjenige, der immer von uns fordert und noch mehr und noch mehr. Mir hat dieses Bild gut getan, dass es nicht Jesus ist, der immer mehr von uns fordert, sondern oft Antreiber in unserem Herzen selbst. Jesus hat schon den Wunsch, dass wir ihm immer ähnlicher werden, ihm nachfolgen, geistliche Disziplinen leben. Aber er steht nicht mit der Peitsche da, nach dem Motto, immer höher, immer schneller, immer weiter. Jesus sagt, dass sein Joch für uns leicht ist. Und ich habe tatsächlich vor ein paar Monaten bei den Bibellesern den gleichen Text gehabt. Und da haben wir auch schon ein paar Gedanken gemacht. Und da bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte bei unserem Heuboden mal nach einem Joch suchen. Und das habe ich jetzt mal mitgebracht. Ich kann jetzt dann zwei Ochsen auf die Bühne stellen, um das Joch zu demonstrieren. Darum habe ich die beiden einzelnen Joche zusammengeschraubt. Und ich habe mir gedacht, so im Bild gesprochen, auf der einen Seite Jesus, auf der anderen Seite ich, sozusagen mit Jesus unterwegs sein. Nah bei Jesus zu sein und sich nicht den ständigen Erwartungen der anderen auszusetzen. Jesus und ich, ohne Vergleich und Menschenfurcht. Und ich habe nochmal bei Roland Werner gelesen in seiner Übersetzung und ich finde, er übersetzt es gut. Wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen. Wenn ihr mit mir im Gleichklang lebt, könnt ihr aufblühen. Die Lasten, die ich euch zu tragen gebe, sind wirklich leicht. Und mir hat die Beschreibung vom Gleichklang mit Jesus gefallen. Da vorne sitzen unsere Musiker und ihr wisst es mit am besten, wenn zwei Musikinstrumente gleich klingen, gut aufeinander abgestimmt sind, dann klingt es nach was. Im Gegensatz, wenn es zu Disharmonien kommt. Und ich habe gedacht, ich möchte meine Predigt beschließen mit einer ganz kurzen Zusammenfassung. Erstens, der Jesus, den wir folgen wollen, aber auch manchmal im Alltag nicht so spürbar ist, wie wir es möchten, will mit uns im Gleichklang durch das Leben gehen. Und zweitens, Jesus selbst, der uns den Vater offenbaren kann, will unsere Last leicht machen. Er lädt uns ein, weil er spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Amen. Ich möchte nur beten. Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir die Ruhe bei dir suchen und nicht in allen möglichen Dingen dieser Welt. Lass uns immer wieder bei dir zur Ruhe finden, weil du wirklich Ruhe gibst. Schenk, dass wir uns einladen lassen bei dir. Bitte ich, dass du mit uns gehst in die neue Woche und dass wir dich nahe erfahren. Amen.